Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zu Episode 45 unseres Impact Talks. Mir fehlen schon fast die Worte. Wir haben gerade festgestellt im Vorgespräch, es ist jetzt 5 Monate her, dass wir das letzte Mal auf den roten Aufnahmeknopf gedrückt haben. Ich begrüße an meiner Seite die wunderbare Podcast-Profi gewordene Mara Steinbrenner. Hallo Mara.
Hallo Dirk.
Schön, dass wir nach so langer Zeit noch einmal gemeinsam auf das Impact Festival heute schauen wollen.
Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen jetzt. Ne?
Ja, und ich muss fairerweise sagen, ich fühle mich erst nach und nach wohl und behaglich, denn hier hat sich so ein bisschen was am Medium geändert, habe ich den Eindruck.
Ja, genau. Wie ihr es vielleicht merkt, falls ihr uns nicht über Spotify oder Apple Podcast anhört, sind wir jetzt ein Videopodcast geworden. In neuem Studio, in neuem Glanze. Und ja, probieren das jetzt mal aus, wie das ist, mit Videos diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, und für alle die jetzt ganz kritisch da drauf schauen, ja, das ist wirklich so. Mara ist ein ganzes Stück größer wie ich. Insofern darf ich zu einer großen Frau aufschauen.
Ja, du hast dir aber immer gewünscht, dass wir im Stehen Podcast aufnehmen, ne? Für die Stimmqualität etc.
Gut, ja.
Deswegen stehen wir uns jetzt hier so gegenüber.
Wenn meine alte Gesangslehrerin nicht gelogen hat, ist es wirklich so. Ich vertraue ihr da einfach mal. Also insofern, vielleicht fühlen wir uns heute dann sogar richtig gut. Mhm. So, physisch.
Bestimmt, bestimmt. Ja, ich freue mich voll, weil es ist jetzt ja schon eine Weile her seit dem Festival und wir wollen ja jetzt nochmal in den Sonderepisoden wirklich auf die Interviews eingehen, die du ja geführt hast auf dem Festival. Mal wieder 2 Tage am Stück da rumgerannt und Speakerinnen und Speaker abgefangen und sie interviewt. Und da wollen wir uns ja heute einfach ein bisschen Zeit nehmen, da mal tiefer reinzugehen und auch eine gewisse Einordnung vorzunehmen.
Gerade auf das Einordnen freue ich mich. In der Tat war es diesmal ein bisschen schöner, weil die wurden mir quasi hinter die grüne Wand gezerrt, die wir dann auch in den Ausschnitten sehen werden. Und von daher war das ein bisschen angenehmer. Ich denke auch von der Qualität dürfte es besser sein. Und was auf jeden Fall genauso gut ist wie im letzten Jahr, das ist die Qualität der Aussagen. Aber wir haben natürlich auch den ein oder anderen getroffen, der jetzt neu im Setup war, der auch neu zu Besuch war. Und insofern, ja, ich glaube, das ist ganz interessant.
Ja, ich würde sagen, damit starten wir einfach mal rein, oder?
Einverstanden, ja.
Ja, einer der ersten Redner, die du dir geschnappt hast, war ja unser Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, der im 3. Jahr schon dabei war letztes Jahr. Und ja, du hast ihn einfach mal gefragt, ne, was ist so High-Level irgendwie passiert? Klima, aus einer Klimaperspektive, er ist ja Klimaforscher, also er ist eigentlich da die beste Stimme, die uns eine Antwort geben kann.
Herr Professor Schellenhuber, herzlich willkommen hier in Offenbach. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, Sie haben schon gesagt, beim Reingehen so ein bisschen, ne, die Leute sagen, er ist schon wieder da. Ich sage, Gott sei Dank, er ist schon wieder da. Da würde ich auch gerne ansetzen. Wir haben uns das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Und mich würde interessieren, war das Jahr, das hinter uns liegt, etwas, was für Klimaschutz und Nachhaltigkeit war oder nicht oder dagegen? Oder wie würden Sie es interpretieren?
Ja. Ist natürlich schwierig, das in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber ich unterscheide mal, weil ich nun Klimaforscher bin, zunächst einmal zwischen, wie ist die reale Entwicklung des Klimasystems seit diesem Jahr, in diesem Jahr, und das andere ist, was hat sich in Richtung Klimapolitik, Klimaschutz getan, nicht? Und was das Klimasystem angeht, ist es eine beängstigende Entwicklung, also wenn man sich all die Leitparameter ansieht, globale Mitteltemperatur, Oberflächentemperatur der Ozeane, Nordatlantik, Mittelmeer, Meereisausdehnung in der Arktis, in der Antarktis, dann scheint tatsächlich das Klimasystem gerade aus den Gleisen zu springen. Also ich muss das wirklich so brutal sagen, weil wir haben die Kurven seit 1980 im Wesentlichen, ja, und die liegen alle eng beisammen, ne? Zum Beispiel, wie im Jahresgang die globale Mitteltemperatur sich darstellt. Im Juli ist der Planet immer am heißesten, ne? Und so weiter. Und dieses Jahr liegen alle Kurven außerhalb des Normalbereichs oder sogar des Bereichs, der sich langsam in Richtung Erwärmung verschoben hat, ja? Und das Problem ist, wir verstehen noch nicht, ob jetzt ein großer Systemwechsel sich jetzt schon vorbereitet, bei gerade mal 1,2 Grad Erderwärmung, oder ob das ein zufälliges Zusammentreffen von Faktoren ist, sodass wir uns nächstes Jahr wieder zurücklehnen können und sagen, Gott sei Dank, das war ein zufälliges Phänomen. Ja. Genau. Wenn nicht, dann haben wir ein echtes Problem. So, jetzt blicken wir mal drauf, wie die Menschheit darauf reagiert. Wir haben in der Politik in Deutschland ernst gemeinte Versuche gesehen, Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz und so weiter.
Auf den zugehörigen Aufschrei, ne?
Mit den entsprechenden Friktionen, mit den Querschüssen, mit dem Runterhobeln auf etwas sehr viel weniger Ehrgeiziges. Wir haben jetzt immerhin ein Gesetz. Das ist ein guter Schritt, würde ich sagen, aber er müsste eigentlich angesichts der Dramatik der realen Klimaentwicklung ehrgeiziger sein. Eine Partei hat sich bemüht, eine Partei hat mehr oder weniger zugeschaut und eine hat dagegen geschossen. So ist es normal in einer Demokratie, in einer Koalition. Dann haben wir auch etwas anderes, was, glaube ich, sehr klar ausleuchtet, die gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden. Wir haben ja die Aktivisten der letzten Generation, die in der Regel verächtlich als Klimakleber bezeichnet werden, die mit sehr nervigen Aktionen ständig in den Schlagzeilen waren. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Junge, idealistische Leute, die möglicherweise naive Forderungen stellen, aber das sind ja verzweifelte junge Leute, nicht? Und eigentlich sind das die Realisten, weil die die tatsächliche Klimaentwicklung eigentlich adressieren und reflektieren. Ne? Und dann hat man natürlich die übergroße Mehrheit der Gesellschaft, die sagt, sperrt die am besten weg, ja? Die stören Berufsverkehr, was auch immer. Wir gehen lieber in die Verdrängung. Ja? Und das ist natürlich eine besonders bedenkliche Situation, dass sich die Gesellschaft quasi spaltet, naja, mehr oder weniger in drei Gruppen. Eine reiche, saturierte Gruppe, die sagt, was immer geschieht, dann kaufe ich mir eine Villa in Norwegen, ja, wenn es heiß, wenn es hier zu heiß wird, wie auch immer. Diese Elite wird sich immer freikaufen können von Umweltveränderungen, wie auch immer. Dann haben sie eine kleine Gruppe von Aktivisten, aber vor allem auch von innovativen Menschen, wie wir sie hier treffen bei diesem Impact Festival. Wenn man hier reinkommt und mit den Leuten redet, fühlt man sich ja so richtig euphorisiert gewissermaßen. Es muss doch gelingen, nicht? Und dann haben sie halt eine übergroße Mehrheit, die sagt, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Zeug. Ja? Ich habe Alltagssorgen, ich muss über die Runden kommen. Ich komme auch so schon nicht auf den grünen Zweig. Was soll ich über die Zukunft der Menschheit nachdenken? Und das sind aber diejenigen, die am Schluss in der Wahlkabine ihre Stimme abgeben. Ja. Und diese Aufspaltung der Gesellschaft ist ein großes Problem. Und was kann man dagegen tun? Damit meine Antwort nicht so lang wird, sage ich nur, wir müssen coole Lösungen finden. Das geschieht ja. Aber da müssen wir die in eine richtig gute Geschichte verpacken. Ne? Und die Geschichten müssen wir wahrscheinlich gemeinsam erzählen. Vielleicht mit Hilfe von KI können wir so Community-Stories entwickeln. Ne? Mit 1000 Autoren, ne? Mit einem ganzen Kollektiv von Leuten, die Ideen beitragen. Und am Schluss schreibt die KI halt die eigentliche Geschichte. Aber dann wäre mal die Digitalisierung sowas nützlich.
Ja, also wir haben ja den Vergleich so von dem Herr Schellenhuber, wie er im ersten Jahr aufgetreten ist, ne, im zweiten und im dritten. Und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, als wir angehört haben. Ist definitiv am bedenklichsten, wie er sich dieses Jahr äußert, ne? Und wie er auch sagt, dass das letzte Jahr einfach echt in allen Bereichen, egal welche planetare Grenze man sich anschaut, echt schlecht aussieht.
Ja, von dir habe ich ja das Wort doomig gelernt, wo er vielleicht in den Vorjahren wirklich noch ein wenig doomig, also ne, ein wenig vorausschauend und noch diese Relativierung irgendwo drin hatte, wenn wir nicht dann, ja. So sind wir jetzt, glaube ich, schon, also er ist nicht mehr bei, ach, also ist durch, ne? Also jetzt ist, ich glaube, der Zug fährt durch den Bahnhof. Die Frage ist jetzt, kriegen wir noch gestoppt oder noch gelenkt? Insofern wird mir eigentlich auch sehr, sehr, sehr mulmig, als ich jetzt so im Nachgang nochmal seine Worte gehört habe. Ich sehe es auch in der Tat so ein bisschen als schwierig an. Ne? Ich meine, er hebt ja so ein bisschen aber auf unsere gesellschaftlichen Konflikte, die wir gerade da jetzt auch erleben. Und ich glaube, die letzten Monate haben wir in Deutschland natürlich gelernt, dass das Klimaschutz und Nachhaltigkeit besser in einer Phase funktioniert, in der Wohlstand gemehrt wird und nicht wie jetzt gerade gefühlt Wohlstand reduziert wird. Ja, das ist ja etwas, was, glaube ich, sehr schwierig ist. Es befördert natürlich solche Haltungen wie, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, und das, was er da ja kapriziert hat, das war ja die Gesetzgebung im Bereich der Gebäudesanierung und der CO2-Reduzierung, eben weil die Gebäude besser isoliert sind, besser energetisch aufgestellt sind. Es mit einem Riesenkrach kam dieses Thema hoch und Enteignung und die Superlativen, die waren ja Wahnsinn. Am 8.12.2023 wurde das durch die EU gekippt. Also es gibt nicht mehr dieses Muss, sondern es wird zur Kann-Verordnung. Das heißt also, die Mehr von Oma und Opa verlieren jetzt das Häuschen, weil sie nicht mehr das Geld haben, um das Ding klimastabil aufzubauen. Ja, das ist sicherlich richtig, aber und damit wird es jetzt wieder so ein ganz furchtbar lebensnahes Thema, weil am Ende des Tages müssen sich halt jetzt die Erben dann fragen, ne? Nehmen wir jetzt schon Geld in die Hand und stellen Opas und Omas Haus jetzt schon ordentlich hin, sparen vielleicht noch ein paar Energiekosten und können das Haus dann irgendwann mal besser verkaufen oder besser vermieten. Etwas, was ganz normal ist, also worüber man sich schon immer Gedanken machen musste, aber der zweite Aufschrei blieb irgendwie aus, als sich das jetzt alles so ein bisschen verändert hat, ja. Macht mich sehr nachdenklich immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was er gerade so am Ende anspricht, dieses Storytelling drumherum, ne? Und wir müssen irgendwie gemeinsam die Geschichten erzählen. Ich glaube, auch da ist einfach letztes Jahr unglaublich viel schief gegangen. Also gerade jetzt Heizungsgesetz, so, ne? Eine Sache, irgendwas wird geleakt, landet bei Axel Springer bei der Bild-Zeitung auf dem Schreibtisch und die Gesellschaft wird einfach von Anfang an gespalten und in eine Richtung getrieben und kann ja gar nicht durch neutrale, weiß ich nicht, ob es gibt, aber objektive Berichterstattung, sich irgendwie selber auch eine Meinung bilden dazu, sondern es wird halt ganz früh ganz stark gespalten. Das ist ja bei den Klimaklebern genauso, ne? Kann man jetzt von halten, was man möchte, so, aber wie extrem und teilweise terroristisch die dargestellt wurden, jo, also weiß ich jetzt auch nicht. Und wo wir uns jetzt ja gerade befinden, irgendwie in unserem politischen Umfeld und alle schreien wieder auf und gehen auf die Straße, was ja irgendwie gut ist und wichtig ist, aber ja, ist die Frage, wo uns das langfristig als Gesellschaft auch hinbringt. Ne? Bringt es uns eigentlich näher wieder zusammen oder wird die Spaltung wieder stärker und größer?
Ja, in der Tat. Ne? Das ist auch so ein bisschen wieder bei diesem Pavlovschen Hund, ne? So, der dann irgendwann, der Zusammenhang ist weitlich bekannt, aber der Punkt ist natürlich, damit Spaltung entsteht, braucht es Polarisierung. Und unsere Medienwelt, unsere Kommunikation besteht natürlich aus Polarisierung. Ja? Ulrich Wickert begann nie die Tagesschau mit den Worten: Guten Abend, mein Name ist Ulrich Wickert, alles ist gut. Ja, Nachrichten gab es immer und desto stärker sie polarisiert haben, desto leichter sind sie natürlich auf die Menschen greifbar und desto besser passen sie dann auch, Stichwort Confirmation Bias, so ein bisschen in die eigene Bios, die man braucht, um sein Weltbild zu festigen. Ich glaube, dass die gemeinsamen Stories zu schreiben ist das eine, ich glaube aber jetzt auch konsequent, nachhaltig und immer wieder und immer wieder und immer wieder, niemals müde, gegen einfach, also es gibt Dinge, zu denen kann man zwei Meinungen haben. Aber zu Fakten nicht. Es gibt keine, es gibt niemals alternative Fakten. Ja? Es gibt vielleicht alternative Interpretationen, aber es gibt, also wir können hier das Fenster aufmachen und da steht 10 Grad Temperatur. Punkt. Da gibt es keine zwei Fakten. Ja? Jetzt kannst du sagen, 10 Grad ist kalt und ich sage, 10 Grad ist für die Jahreszeit schon recht warm. Dann haben wir zwei Interpretationen. Aber das Problem ist ja, dass ja wirklich ganze Maschinen und ganze Kommunikationsstränge mittlerweile ihre Aufgabe darin gefunden haben, diese Fakten so zu kürzen, zu shorten und irgendwie zuzuspitzen und eben zu polarisieren, dass sie in das eigene Bild der Bestätigung auch hineinpassen. Und ich glaube, dagegen müssen, also nicht nur die Leute, die jetzt auf der anderen Seite des Puls sitzen und sagen, ja, aber wir sind aber dagegen und deshalb decken wir das alles auf und dann beweisen wir uns das, sondern ich glaube, die schweigende Mitte, die muss so ein kleines bisschen für sich wieder verifizieren und muss selber überlegen. Wir müssen selber denken, wir müssen uns eigene Gedanken machen. Ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht hat er das mit der eigenen Geschichte auch gemeint. Aber diese Togetherness, die sehe ich im Moment leider nicht, sondern ich sehe da eher jetzt sehr viel anstrengende Kommunikation vor den Menschen, denen das Thema wichtig ist, weil sie eben erklären müssen, immer wieder erklären müssen, immer wieder Kontext herstellen müssen, ja.
Ja, und das ist ja auch was er sagt, ne? Wir haben die Daten ja schon so lange. Es sind ja jetzt keine Daten, die wir irgendwie letztes Jahr rausgefunden haben und oh wow, Climate Crisis is a thing. Also da machen wir, weiß ich nicht, seit den 80er Jahren oder sowas rum, wo die ersten Daten erfassen wurden. Und da finde ich gerade so seine Talks dazu oder auch seine Meinung so spannend, weil er ist halt Klimaforscher. Also er ist halt einfach Experte auf diesem Bereich. Natürlich kann ich irgendwelche Berichte lesen und daraus zitieren etc. so, aber wenn ich wer weiß es dann?
Erstens das und ich finde, ich habe jetzt bei mir tauchte die letzten Tage Maya Göpel wieder oft erstmal in meinem Stream auf, in meinem Feed. Und da hatte sie, war sie zu Gast bei Tedeus irgendwas, also irgendein Talker. Und es ist dann so eine Sequenz, wo sie so für ihre Verhältnisse ein bisschen aus ihrer Haut fährt und dann sagt, ja, glauben Sie denn, mir macht das Spaß? Also glauben Sie uns Wissenschaftler, macht uns das Spaß, die Hand zu heben und sagt, Achtung, Vorsicht, hey, hinschauen. Ja. Wäre doch viel cooler, so fünftes iPhone, kein Problem. Also nimmt alle, für alle immer mehr. Und sie sagt dann, also was glauben Sie denn, was die Motivation dahinter ist? Also na, wir sind doch nicht so dumm, Daten zu interpretieren. Und wir wollen den Leuten nicht erklären, warum das jetzt irgendwie schlecht ist, sondern das ist eben die Situation.
Ja.
Na, Wissenschaftler sind nicht davon motiviert, anderen in die Suppe zu spucken.
Nein, absolut. Genau, ich würde sagen, dann gehen wir eine Ebene ein bisschen tiefer. Ne? Herr Schellnhuber hat uns ja jetzt sehr high level, was passiert auf einer globalen Klimaperspektive. Du hast dich mit der Dr. Katharina Reuter zusammengefunden. Ne? Ja. Katharina ist Geschäftsführerin vom Bundesverband für nachhaltiges Wirtschaften. Und sie ist ja selber mehrfach ausgezeichnete Agrarökonomin und gibt da irgendwie als Geschäftsführerin den Unternehmen auch ihre Stimme und macht da ganz stark diese Schnittstelle zwischen Politik und Unternehmen auf. Hat letztes Jahr ein Bundesverdienstkreuz bekommen für ihr Engagement. Also die ist da wirklich sehr, sehr aktiv dabei. Und ja, du hast sie nochmal gefragt, wie auch einfach so große Industrieunternehmen oder traditionelle Marktteilnehmende auch mit kleineren zusammenarbeiten können und wie sie das auch in ihrem Verband lösen.
Mich wahnsinnig für euch gefreut. Ihr habt vor kurzem mit DM, also der DM-Drogeriemarktkette, das 660. Mitglied begrüßt. Ich finde schon mal die Mitgliederzahl toll, aber wie kriegt ihr diesen breiten Spagat hin zwischen sehr jungen, sehr progressiven, sehr purpose-getriebenen Unternehmen und dann doch eher vielleicht etwas traditionelleren Marktteilnehmer wie DM hin? Wie kriegt ihr diese breite Spanne hin?
Also gerade in dem Fall ist es, glaube ich, super spannend, weil die würden definitiv für sich in Anspruch nehmen, dass sie auch Purpose-getrieben sind, ne? Wenn du auf die ganze Gründungsgeschichte da schaust. Und die machen auch ganz schön viel, ganz schön richtig. Ja, und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen dafür, wo man so sehen kann, du kommst bei Nachhaltigkeit sowieso nie bei 100% an. Es ist immer ein Weg und ein Weitersuchen und wo kann ich noch besser werden. Aber wenn wir sagen, Nachhaltigkeit muss im Kerngeschäft verankert sein und das ist die Klammer, die alle unsere Mitgliedsunternehmen dann auch verbindet, dann trifft das eben beispielsweise auf ein Startup, was direkt mit Purpose gründet und ne, Dinge von Anfang an richtig macht, genauso zu wie eben auch größere Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer.
Finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt da zwei Arten von Nachhaltigkeit. Das eine ist so die Pflicht, ne, das, was jetzt Unternehmen tun müssen, um da eben auch richtig zu reporten und sich aufzustellen. Aber das andere ist dann die Kür, wie kriege ich Nachhaltigkeit ins Geschäftsmodell rein, also in das eigentliche Handeln integriert. Und da seid ihr natürlich dann auch echt ein Leuchtturm. Ne?
Genau, und ich glaube, ganz kurz so, ne, das ist für mich ist das definitiv keine Kür und sollte eben auch für kein Unternehmen sein. Also für mich geht es ganz viel darum, dass wir das erkennen, dass das eine moderne Business-Disziplin ist. Ne? Weil das ist, glaube ich, wirklich auch das Problem. Du hast ja die anderen klassischen Wirtschaftsverbände schon angesprochen. Und da reiben wir uns ganz oft, weil die so ein Stück weit den Unternehmen natürlich auch das Gefühl geben, ihr könnt noch so weitermachen wie bisher, ihr könnt die Probleme aussitzen. Ja. Und dann sehen wir aber, dass irgendwie aus der Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft, dass wie so ein Bumerang zurückkommt, weil die fragen jetzt nach Nachhaltigkeit. Die wollen wissen, seid ihr aufgestellt für die Risiken? Und deswegen an der Stelle sozusagen noch kleiner Widerspruch. Kür klingt ja so nach was, was man weglassen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass man das künftig so, man muss sich damit beschäftigen.
Hast du eine ganz schöne Schlagseite dir abgegeben, Dirk? Ne?
Naja, das war ja zum einen auch gewollt. Ne? Wie gesagt, wir wollen ja nicht den Ulrich Wicker-Talk dann irgendwie draus machen. Aber sie hat ja natürlich vollkommen recht. Ja, es ist natürlich so, dass viele es teilweise als Kür betrachten, so erlebe ich es auch in meinem Alltag, dass viele sagen, es ist so ein bisschen wie Datenschutz, ne? Das müssen wir halt erfüllen. Brauchen wir jetzt. Brauchen wir es wie Compliance.
Was erzählst du denen, wenn die dir sowas sagen?
Dass es 1990 auch Firmen gab, die sagen, ja, Internet brauchen wir nicht. Mhm. Ja, also es ist eigentlich ein gemessen an meinem Alter doch noch sehr prominentes Thema, dass Unternehmen tatsächlich vor 25 Jahren dachten, nee, das brauchen wir nicht, das ist nicht unser Thema. Reicht so eine Webvisitenkarte, können die Leute drauf surfen, sehen, wer wir sind, fertig ist. Und mittlerweile, glaube ich, muss sich jeder darüber Gedanken machen, wie er eben digitale Kanäle nutzt, um da sein Business zu betreiben, aber selbst das ist noch nicht am eigentlichen Schmerzpunkt angekommen, weil auch das ist eigentlich nur ein Vertriebs- und Kommunikationskanal. Jetzt reden wir halt einfach darüber, dass man wirklich sich einfach auch mal ganz offen und ehrlich fragen muss, wie kann ich das jetzt hinkriegen, dass mein Produkt vielleicht ein bisschen weniger Eintrag in das Klima, in Stoffe, in Ressourcen macht? Und wie kann ich das vielleicht cleverer so machen, dass ich das einspare, weil ich dann auf der einen Seite stolz auf mein Produkt bin, mich weiterentwickle, aber auf einmal vielleicht auch Kunden gewinne, die sagen, ja genau, das schätzen wir, dass ihr euch diese Gedanken macht als solches. Und ja, der eine oder andere wird dann wach, der nimmt das dann anders wahr, orientiert sich auch anders. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch noch ein bisschen ein Generationenproblem. Ne? Ich glaube, es gibt einfach noch viele Menschen, die aus einer eher tradierten Ebene das sehen. Und ich finde es toll, dass sie jetzt eben halt auch dort wirklich Unternehmen einsammelt mit diesem Verband, die genau mit diesen tradierten Paradigmen und Narrativen eben dann brechen. Und mich hat es aufrichtig überrascht, dass DM dann bei diesem Verband mit dabei ist. Und sie hat natürlich vollkommen recht, wenn man diese DM-Gründungsgeschichte betrachtet, wird es ein bisschen klarer oder ein bisschen besser verständlich. Dann verstehe ich, warum die sich dann dort solidarisieren und zusammenarbeiten. Ich glaube aber auch, dass es im Moment noch sehr stark polarisiert und der Verband dann da noch viel Arbeit investieren muss, um dann auch eben Unternehmen aus der Tradition in die Zukunft zu holen.
Ja, sicher. Und machen sie sicher auch teilweise. Aber ich glaube schon auch, dass sie halt eine Lobby auch für nachhaltiges Wirtschaften darstellen wollen. Ne? Also sie sitzen ja ganz eng an der Politik oder versuchen auch da einfach den Diskurs mit zu beeinflussen oder mitzusprechen. So. Und ich glaube, da wollen sie schon auch aus einem Blickwinkel kommen. So, wir sind hier Unternehmen, die schon nachhaltig wirtschaften. So, ne? Manche stecken sicher noch in der Transformation. So, aber ich glaube, die gehen weniger. Wir wollen jetzt alle schmutzigen Unternehmen überzeugen und mit an Bord nehmen, sondern okay, sobald ihr soweit seid, mit am Start und wir begleiten euch gemeinsam.
Ich finde es auch psychologisch einen ganz wichtigen Beitrag. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Phänomen heißt, aber es gibt in uns Menschen dieses Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, es geht etwas an uns vorbei. Wenn wir jetzt nicht reagieren, bitte?
FOMO?
Nee, sorry, ja. Das ist aber auch schön. Ja. In gewisser Weise passt es. Ich weiß nicht, wie das psychologische Konstrukt heißt. Aber tatsächlich ist es ich schaue die ersten drei, ja, ist nicht so schlimm, ja. Mhm. Die ersten vier, die ersten fünf, naja, die sind halt, naja, das kann auch alles schief gehen. Und irgendwann kommt so ein Tipping Point, wo du einfach sagst so, ich habe jetzt das Gefühl, mir entgeht was, ja. Mhm. Psychologisch beweisbar wird es bei Supermarktkassen, Schlangen an den Supermarktkassen, ja, wo die Leute schauen, okay, die haben zwei, drei große Einkäufe, die da drüben sind zwar fünf Leute, aber mit weniger Einkäufen, wo stelle ich mich jetzt an, wo ist es für mich besser? Und wenn ich dann sage, ich habe eine Entscheidung getroffen, mich da anzustellen und sehe dann, irgendwo geht es schneller, gibt es irgendwann den Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt nochmal die Schlange wechseln, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Und wenn dieses Phänomen ein bisschen dazu beitragen könnte, dass sich die Unternehmen durch dieses Voranschreiten und dieses, wir sind hier aktiv, wir präsentieren uns hier, wir positionieren uns hier. Ich fände das sehr spannend, dass vielleicht immer mehr auch so ein bisschen das Gefühl haben im Sinne von, ich glaube, ich muss andere Entscheidungen treffen. Ich glaube, ich bin jetzt ich bin jetzt schon auf der zweiten Seite der Hälfte angekommen und muss jetzt reagieren, weil viele andere, zum Beispiel namhafte WDM, die tun's, die positionieren sich da, die sagen auch, das entspricht uns.
Ja, finde ich spannend, dass du die Positionierung nochmal ansprichst. Gerade auch vielleicht nochmal eine Rückfrage zu deinem Arbeitsalltag. So, ne? Du begegnest ja einfach ganz, ganz vielen Unternehmen, die ja auch oft in der Transformation stecken oder die Transformation durchgehen müssen. Ne? Diese Positionierung und der Wettbewerb, ist das ein großes Thema, was du erlebst? Also so Wettbewerb vielleicht im Sinne von, okay, unsere Endkunden nehmen das anders wahr, wir müssen jetzt anders produzieren, aber auch, was die ganze Regulatorik angeht, also Lieferkettenschutzgesetz, so die Stichwörter. Ist das ein Thema, was schon angekommen ist?
Ja, es geht natürlich auch durch alle üblichen Kanäle und durch ganz viele Kontaktpunkte, die Unternehmen hier in Deutschland eben dann auch erleben. Es ist so eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Auf der einen Seite ist die Peitsche jetzt die Regulatorik, die kommt. Selbst wenn du als Mittelständler eher wieder mittelständische Kunden hast, sind häufig dann deren Kunden spätestens dann sind auf Konzernebene. Das heißt, auf die greift diese Regulatorik schon sehr stark. Und dann kommen eben in der zweiten Welle auf einmal Fragen, wenn die ihren Scope 30 anschauen. Ja, was ist eben mit meinen Vorprodukten, mit meinen Lieferanten etc. Und auf einmal sind sie da dann auch so ein bisschen in der Auskunftspflicht, auch in der Rechtfertigung. Und das ist so, das ist die Peitsche, ne? die schmerzt ein bisschen. Das Zuckerbrot ist aber, wenn sie dann eben auch erste kleinere Erfolge eben auch sehen oder mal erste Gedanken realisieren und einfach auch begreifen, dafür ist ein Markt, ja. Dann sind sie auf einmal so ein bisschen auch wieder von ihrem Entrepreneurship getrieben und sagen, ja, jetzt denken wir es weiter. Und jetzt überlegen wir mal noch das und jetzt packen wir mal noch den Gedanken drauf und gucken uns bei dem ab. Das macht er gut, aber das können wir besser. Und auf einmal sind die wieder kreativ und sie sind wieder unternehmerisch unterwegs. Und insofern ja, also es prasselt von allen Seiten auf sie ein. Manche wissen noch nicht genau, wie sie es anpacken sollen. Andere haben noch keine Vorstellung, sie haben auch keinen Zugang zu diesem Thema. Und wieder andere fangen an, sich in Bewegung zu setzen und entwickeln dann selbstständig Geschwindigkeit, die schon wirklich wieder eigentlich sehenswert ist.
Ja. Ja, und es ist ja auch wichtig. Also auch wenn wir ein bisschen in unsere wirtschaftliche Historie schauen, ne, es gab ja immer wieder Transformationen. Ist ja jetzt nicht die erste Transformation, vor der wir stehen als Wirtschaft. So jede einzelne industrielle Revolution war ja im Prinzip was. Und es sind ja schon die Unternehmen, die dagegen arbeiten, die werden das ja auch nicht überleben. Also ne, vielleicht eine Weile mit Subventionen und wir retten vielleicht ein paar so, aber langfristig wird sich der Markt und die Systeme ja wieder ändern und du musst ja mitgehen. Willst du nicht sagen?
Ja, also grundsätzlich ist das richtig. Aber was wir hier natürlich sehen müssen ist, das ist jetzt eine Transformation, die im Moment durch Regulatorik angeschoben wird. Ganz viele andere Transformationen entstanden nicht aus Regulatorik, sondern schlicht und ergreifend aus purem Wettbewerb. Ja, eine Digitalisierung, da gab es keine Regulatorik zu, sondern die Digitalisierung kam als Technologie auf und du bist dabei oder bist nicht dabei. Und die Konsequenz des Nicht-Dabei-Seins ist keine Strafe, sondern sie könnte einfach schlicht und ergreifend irgendwann den Tod eines Unternehmens bedeuten. Mhm. Ich würde die Transformation wiederum, die jetzt in der Nachhaltigkeit ist, ein kleines bisschen vergleichen mit der Transformation aus den ausgehenden 1910er, 1920er Jahren. Gewerkschaftsbildung, Arbeitnehmerrechte. Mhm. Da wurde auch sehr viel regulatorisch getan und dann konnte man sich auch hervorragend natürlich an den Standpunkten des anderen abarbeiten. Es gab Gut, es gab Böse, es gab Wir, es gab Die. Das kommt mir alle so ein bisschen bekannt vor heute wieder. Und insofern ist es also jetzt für mich keine so sehr technologisch oder von den Kondratjevs getriebene Transformation, sondern sie kommt über eine regulatorische Erkenntnis, über einen hoffentlich gesellschaftlichen Konsens als solches, den es so in meinen Augen entweder zuletzt bei dem Thema Gesundheitspolitik gab oder bei dem Thema Arbeitsrecht dann eben gab oder Arbeitnehmerrechte als solches.
Ja, ist sicher ein Punkt. Ich glaube, was da halt reinspielt ist, wir sagen es uns immer, unser Markt regelt es. Hat er bestimmt bei der Digitalisierung bis zu einem Stück weit auch gemacht. Aber unser Markt ist ja so verzerrt, wie wir mit dem arbeiten. Ne? Sei es jetzt auf der einen Seite durch Subventionen, sonst was, aber auch ganz stark, weil wir die negativen Externalitäten nicht einpreisen. Kommt jetzt, wird langsam mit dem CO2-Preis, bewegen wir uns da in eine Richtung hin. Und ich sag mal, wenn wir das CO2 wirklich so bepreisen würden, wie viel es wirklich kostet und was es an Externalitäten aussieht, dann würde ja wieder unser Preisdruck diesen Markt oder diese Transformation wieder ganz anders antreiben, ne?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist aber genau da noch ein bisschen das Problem. Wenn die einzigste Kennziffer wäre, über die es laufen würde, dann sind wir ja wieder auch bei der Börse und dann sind wir bei Gewinn. Mhm. Also die gemeinsame Sprache, die du an der Börse sprechen musst, ist Gewinn. Und das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber so einfach ist es ja nicht. Weil Unternehmen haben kein Gewissen. Also die Menschen in den Unternehmen haben ein Gewissen. Aber ein Unternehmen ist eine Organisation, die aus Menschen besteht. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ist es eben im Teil ihres gemeinsamen Werteverständnisses, in ihres als Unternehmensgesellschaft, ist es in ihrem Mindset drin? Also dass sie sagen, das ist uns wichtig, ja, weil wir da ein Auge drauf haben oder eben nicht. Und ich glaube halt, dass es ganz viele Unternehmen gibt, da war das nie ein Thema. Das hat da niemand gefordert. Ja. Das war einfach, wir sind börsennotiert, wir müssen Gewinne bringen, wir innovieren, wir forschen, wir machen, wir tun. Und vielleicht waren da auch mal Menschen dabei, die sagen, ja, wir könnten aber auch hier, wir könnten auch mal da. Und auch das wäre ganz interessant. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich so aus diesem tiefen Purpose heraus. Und deshalb sind auch viele Unternehmen, die den Purpose seit der Gründung schon innehaben, also die sagen, wir kaprizieren uns auf ein bestehendes Problem, das wir mit Nachhaltigkeitsprodukten oder Mitteln lösen können, die haben das viel stärker drin, wie die Unternehmen, die jetzt diesen kopftransformativen Prozess umbringen, also umsteuern müssen, umbrechen müssen.
Ja, ist ja eigentlich ein bisschen das, was Katharina gesagt hat. Ne? Manche starten quasi so und kommen halt auch mit einem nachhaltigen Produkt oder Dienstleistung idealerweise schon auf den Markt und bauen sich als Unternehmen auch nachhaltig auf. Ein Paradebeispiel, was mir da immer einfällt, ist Retail, ne? Nachhaltiges Produkt oder Dienstleistung am Ende vom Tag, ja. Und aber auch ein sehr intrinsisch, intern nachhaltig getriebenes Unternehmen. Ne? Und die anderen sind halt vielleicht bisher nicht so grün, müssen jetzt ihr Geschäftsmodell umarbeiten, müssen irgendwie ihren Purpose finden in der Gesellschaft oder in der Umwelt, müssen das ganze Unternehmen ja mitnehmen. Anderes Beispiel Rügenwalder Mühle, ne? Die sicher an einem gewissen Punkt ihrer Transformation schon stehen, aber ja, wird nicht langweilig.
Ja, ich glaube, Katharina Reuter hat noch ganz viel zu tun. Und ich finde, lege ich jetzt einen Satz dazu. Verbände stehen, glaube ich, mit ihren Repräsentanten. Da können wir ganz viel über die Arbeitgeberverbände nachdenken, über andere Verbände, können wir an unsere regionalen IHK denken. Ich glaube, dass sie genau die richtige Frau ist, um diesem Verband vorzustehen, weil sie macht es mit einer Energie, mit einer Power, mit einer Sachkenntnis, mit einer Schlagfertigkeit, mit einer Eloquenz und Sympathie, die einfach auch diesen Verband ganz weit nach vorne bringen werden.
Ja, das stimmt. Ein Satz noch zum BNW, dann springen wir zum nächsten. Ich war letztes Jahr auf dem Sustainable Economy Summit, das von denen organisiert wurde oder unter anderem vom BNW getragen wird. Und ich fand es wirklich cool. Ich meine, das ist einer der wenigen Nachhaltigkeitsevents, wo ich auch einfach als Besucherin hingehen kann, ne? Weil so viele haben wir davon in so einer großen Skala ja jetzt auch noch nicht in Deutschland. Und ich fand es krass, auf was für eine Augenhöhe die Leute mit dir agiert haben, was für ein wohlwollender Ton eigentlich miteinander da war. Es wurde auf den Bühnen unheimlich viel diskutiert. Also es war gar nicht so, wir sind uns alle einig so, ne? Es waren sehr, sehr viele kontroverse Meinungen da. Viele von der IHK waren da, aus der Politik waren da und es war ein sehr emotionales Event so. Aber trotzdem, wie die Menschen so miteinander umgegangen sind und das eben vor allem Unternehmensrepräsentanten aus diesem BNW, Ökosystem, sage ich jetzt mal. Und das fand ich schon echt sehr, sehr schön, wo ich dachte, unsere Bubble ist zwar noch eine Bubble, aber ich glaube, wir sind eine sehr wohlwollende Bubble miteinander.
Danke für den Veranstaltungstipp.
Ja, die finden nächstes Jahr wieder statt.
Okay.
Aber ja, der BNW wird auch wieder auf dem Impact Festival groß vertreten sein. Also wer nicht bis dahin abwarten kann, kommt halt aufs Impact Festival.
Ja, das ist dann vielleicht der kürzere Weg.
Genau, dann gehen wir jetzt noch ein Level weiter runter. Jetzt haben wir uns einmal Unternehmenssicht angeschaut, global Klimakrise. Und jetzt würde ich einfach gerne noch mal ein bisschen auf eine individuellere Ebene auch gehen. Und vielleicht auch, okay, es gibt sicher die Herangehensweise mit dem eigenen Unternehmen, aber es gibt ja auch immer noch die Herangehensweise ehrenamtliches Engagement, ne? Irgendwie gewisse Bewegungen triggern, da gemeinsam Konsens schaffen. Und da hast du dich mit der Caroline Schüdemann zu unterhalten, die Geschäftsführerin von Viva Con Aqua, hatten wir ja auch schon auf dem Podcast. Und hast sie dazu mal ein bisschen befragt.
Bleiben wir noch bei Verantwortung. Ihr hattet vor kurzem euer jährliches Netzwerktreffen, mittlerweile über 400 Supporter, die da erschienen sind. Wie sieht es da für euch aus? Das Netzwerk wächst, glaube ich, ziemlich stark. Könnt ihr es auch internationalisieren? Also wie sieht es gerade aus? Wie läuft es gerade mit den Gruppen, die euch unterstützen?
Im Kern gibt es Viva Con Aqua, weil wir so viele engagierte Menschen haben. Und das Netzwerktreffen, was wir gemacht haben, da fördern wir Engagement, indem wir die verschiedenen ehrenamtlichen Menschen zusammenbringen und gemeinsam Workshops organisieren, uns genau mit den Zukunftsfragen eigentlich gemeinsam beschäftigen. Beim diesjährigen Netzwerktreffen waren es 400 Menschen. Es gab aber auch schon Netzwerktreffen mit 1200 Personen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort machen wir das. Und was wir schon feststellen, Menschen haben einfach Lust, sich positiv zu engagieren und fühlen sich auch angesprochen dadurch, dass sie mit Viva Con Aqua ihre eigene Aktion machen können. Dass es gar nicht so ist, dass wir das Engagement vorgeben, sondern dass jede Person sich mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Stärke, mit etwas, was sie gerne macht, sei es Musik, Kunst, der Flohmarkt, das Kneipenbingo, einfach selber einbringen kann. Und von daher haben wir ein sehr aktives Netzwerk, was deutschlandweit vertreten in so verschiedenen Städten eigene Aktionen macht. Aber auch international werden wir immer aktiver. Und so gibt es Viva Con Aqua zum Beispiel in Uganda, zum Beispiel in Südafrika, aber auch in der Schweiz und in Österreich. Und uns alle verbindet die gemeinsame Vision und der gemeinsame Purpose, dass wir wollen, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser hat. Aber wir glauben auch ganz fest daran, dass das nur möglich ist, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn es sozusagen heißt Wasser für alle und alle für Wasser.
Ja, schon ein schönes Statement auf das zu enden, ne?
Hat er sich noch den ein oder anderen Karlhauer geliehen, hinten raus, ja. Aber es ist, das ist auch jemand, ähnlich wie Dr. Katharina Reuter, die da mit Leib und Seele für das Thema eintritt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, halt viel stärker dann auch jetzt über die freiwillige soziale Arbeit, über das freiwillige Engagement, ja.
Ja, ich finde es spannend. Also Viva Con Aqua gibt es ja seit 2006, ist als Non-Profit gegründet und ist ja wirklich weltweit aktiv, so, ne? Sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden. Und ich finde es spannend, wie man so über wirklich nur ein Thema, also Wasser, sie setzen sich ja für sauberes Trinkwasser und Sanitäts- und Hygieneanlagen quasi ein, wie man über diese eine Sache eigentlich so viele Menschen auch bewegen kann. Also so die, ich bin mir sicher, das sind ganz, ganz diverse Gruppen von Menschen, die da zusammenkommen und du hast so diesen einen gemeinsamen Nenner, über den du so eine krasse Bewegung auch aufziehst.
finde ich auf der einen Seite unfassbar faszinierend, ne? Dass du mit einem Thema, so mit einem Topic, so Menschen motivierst und triggerst und die bringen sich ein. Auf der anderen Seite, in meiner strukturierten Birne, ist es dann so, ja, aber die brauchen doch so irgendwie so ein Ziel und KPIs und Definition und es muss doch viel strukturierter sein. Und also, und manchmal liegt die Macht genau darin, eben nicht strukturiert zu sein, alles vorzugeben, sondern den Menschen kreative Räume zu bieten, in denen sie eben individuelle Aktionen gestalten und sich erdenken und erfolgreich umsetzen, sich damit identifizieren und neue Leute anstecken und ja, an ein Lernsystem im Prinzip entsteht, ja. Mhm. Das finde ich sehr bewundernswert, ja.
Ja, es ist halt ein anderes Arbeiten als jetzt im Unternehmen, ne? Wo du wirklich so ganz strukturierst und wird das in unsere Jahresziele und runtergebrochen aufs Quartal sind das unsere Ziele. Und da bist du halt wirklich so, du gehst in diese ganz breite Masse und bist okay. Und ihr macht einen Community-Abend mit, weiß ich nicht, Ping-Pong und ihr macht irgendwie ein Laufen für Wasser oder, also das sind ja super diverse Sachen und die Leute haben irgendwie eine Chance, ihre Leidenschaft auszuleben über dieses Thema Wasser. Und ich finde es irgendwie so schön, weil das tut ja auch wieder das anknüpfen, was der Herr Schellenhuber vorher gesagt hat. Ne? Wir müssen irgendwie gemeinsam Geschichten schreiben und wir müssen so einen gemeinsamen Konsens irgendwie entwickeln. Und ich finde es cool, wie so eine Organisation wie Biberkon Aqua das geschafft hat. Also einfach irgendwie so über dieses positiv konnotierte auch, so ein schwieriges Thema wie Wasser ja doch auch ist, so eine Bewegung, so eine Motivation in die Gesellschaft zu bekommen.
Definitiv. Und sie schaffen halt auch eins, und das ist toll. Sie haben natürlich auch den Support aus Kunst und Kultur, ja. Prominente Menschen, die sich damit einbringen und die eben dafür einstehen. Und das ist für solche Themen leichter, wie natürlich wie für politische Agenten, weil du ja sofort wieder politisch Stellung beziehst, ja. Auf der anderen Seite, Schellenhuber ist ein gutes Stichwort. Da haben wir uns über das Polarisieren, ne, oder der Spalten in der Gesellschaft ja unterhalten. Mhm. Und auch Viva Con Aqua ist es passiert. Ne? Wir denken zurück, als sie das Mineralwasser eingeführt haben. Einfach Mineralwasser in Glasflaschen, was einfach wirklich nachhaltig und cleverer ist als solches. Und sofort, als das Ganze dann in einer Gesellschaft landete, die dann eben halt da auch einen gewissen Gewinn erzielen muss, damit sie halt auch so ein Thema treibt und voranbringt, wie dann sofort die ganzen Heckenschützen anfingen und haha, das ist jetzt aber nicht so, dass das Non-Profit ist und ja, da wollt ihr Geld verdienen und so. Und die mussten sich dann auch erstmal argumentativ und kommunikativ da so ein bisschen ihre Idee erwehren. Und da sieht man es auch wieder so, da steckt dieses Spalterische drin und ja, auf der anderen Seite ist es vielleicht doch gut, dass die Gesellschaft hinschaut und auch jede gemeinnützige und auf Engagement beruhende Institution auch wieder kontrolliert durch öffentliche Aufmerksamkeit, weil es gibt natürlich auch Negativbeispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ja. Aber was Viva Con Aqua betrifft und ich glaube auch eben gerade jetzt auch die Personen, die dem Ganzen vorstehen, vorneweg, Caroline, ist natürlich Bombe, was sie da auf die Beine stellen und wie die das wirklich hinbekommen haben und dass sie auch ein Thema so präsent bekommen, das einfach auch extrem wichtig ist und es wird in der Zukunft noch viel, viel wichtiger werden.
Ja, voll. Und grundsätzlich ist es ja gut, den Finger auch in die Wunde zu legen und wirklich zu challengen, okay, ist das jetzt noch alles so und ist es Non-Profit oder wie trennt ihr das sauber etc. so. Und auf der anderen Seite gehen halt auch so schnell Narrative irgendwie in eine ganz falsche Richtung, gerade mit Medienhäusern, die einfach eine sehr große Macht haben und da die Gesellschaft wieder eine gewisse Richtung bringen, ist dann vielleicht auch mit ein bisschen schade, also dass dann so eine Hetze teilweise betrieben wird. Ich glaube, dass Viva Con Aqua es schon in Ordnung gelöst hat. Ich glaube, sie sind ja sehr transparent mit dem, wie sie mit was umgehen. Es hängt ja auch eine For-Profit-Gesellschaft damit dran, mit ihrem Hotelbau auch in Hamburg etc. so. Aber ich glaube, sie bemühen sich um eine transparente Kommunikation. Und was anderes kann man ja ehrlicherweise auch nicht machen, außer transparent mit seinen Zahlen, Daten, Fakten umzugehen.
Und da bin ich dann auch alter BWLer, da kann ich dann auch nicht aus meiner Haut. Also es ist nicht schlechtes dran, Gewinn zu erzielen. Die Frage ist, wie investiert man ihn, ja? Macht man das, um dann einfach das eigene Bankkonto wachsen zu sehen oder macht man das, um eine Firma zu stärken, um eine Idee zu stärken, um ein Produkt zu stärken, das wiederum Gutes tut, das anderen hilft, das Probleme löst und auch noch gut für die Menschen ist? Ich glaube, da muss man nicht zu sehr mit Scheuklappen sehen und denken, sondern da gibt's also kein Oder, sondern immer ein Und.
Ja, das Narrativ ist halt nicht schwarz und weiß, ne?
Naja, die Welt ist grau, ne? In ganz vielen Graufacetten, ne? Schwarz und Weiß ist, glaube ich, nur in den Köpfen. Ja. Und ich glaube, da hat auch jeder wieder ein anderes Weiß und ein anderes Schwarz im Kopf. Ja. Ja. Bringt uns ja aber zu jemandem, dessen Schwarz und Weiß oder Grau uns, glaube ich, auch brennend interessiert hat. Ne?
Ja, das stimmt. Zum Abschluss hören wir uns jetzt nochmal Eckhard von Hirschhausen an. Ich habe vorhin nochmal gegoogelt, was Eckhard eigentlich alles so macht in seinem Leben. Und es wurde auf Wikipedia habe ich gefunden, dass er deutscher Arzt ist, Fernsehmoderator, Kabarettist, Comedian, Webvideoproduzent, Schauspieler, Fernsehproduzent, Wissenschaftsjournalist und Schriftsteller.
Bei welcher Krankenkasse der wohlversichert ist, ne?
Das ist so eine gute Frage. genau, also die meisten kennen ihn ja vor allem von dieser gesundheitlichen Richtung. Und ich glaube, seit 2019 äußert er sich ja jetzt auch immer vermehrt in dieser Klimabewegung. Hat ja auch ein Buch geschrieben, wie heißt es? Gesunde Erde? Erde? Ja, schauen wir nochmal nach. Hinterlegen wir euch.
Hat es aufgeschrieben, das weiß ich.
Nee, genau. Aber da würden wir in zwei kurze Zitate von ihm jetzt einmal reingehen.
Hallo Eckhard, herzlich willkommen hier in Offenbach. Schön, dass du hier bist. Wie gefällt es dir hier auf dem Impact Festival?
Mega, ich bin super gerne. Ich bin noch ein bisschen in Rage, weil ich gerade meinen Vortrag Gesunde Erde, gesunde Menschen gehalten habe. Und ich gehe nie von der Bühne, ohne einzusammeln, was hat es bei den Leuten bewegt. Das ist ja auch eine Form von Impact. Und da kamen ganz tolle Sachen und ich hoffe, viele nehmen was mit von den Impulsen, aber natürlich auch von den ganzen Ideen und Lösungen hier.
Waren sehr viele Impulse. Was mir aufgefallen ist, ich kannte die Stiftung Humor hilft heilen. Jetzt haben wir heute aber viel auch über gesunde Erde, gesunde Menschen gesprochen. Kannst du uns erklären, worum es bei der Stiftung geht und wie du da hingekommen bist, dieses Thema aufzugreifen?
Humor hilft heilen gibt es auch weiter. Das habe ich vor 15 Jahren gegründet. Da war die Kernidee humane Humanmedizin. Ich sah in meiner Zeit in der Medizin, wie ganz viel von der menschlichen Zuwendung weggespart wurde. Und dann war mein kleiner Stachel, mein trojanisches Pferd, die Klinik-Clowns. Daraus haben sich tolle, auch wissenschaftliche Projekte entwickelt. Wir machen inzwischen ganz viel für Pflegeschulen, für Pflegeworkshops. Wer neugierig ist auf Humor hilft heilen, findet man die Themen. Ich habe vor 5 Jahren mich entschieden, einen neuen Fokus für meine Arbeit zu wählen, weil wir von der persönlichen Gesundheit weggucken oder wir müssen darüber hinausschauen auf die planetare Gesundheit. Planetare Gesundheit ist ein Begriff, der gar nicht so geläufig ist bisher. One Health, Planetary Health, heißt international, sich klarzumachen, dass unsere menschliche Gesundheit nicht mit einer Tablette, einer Operation oder einem MRT beginnt, sondern mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle 5 Grundlagen von Gesundheit und einem guten Leben sind akut in Gefahr. Und deswegen habe ich diesen Switch gemacht und jetzt ein neues Team aufgebaut. Gesunde Erde, gesunde Menschen mit Sitz in Bonn und in Berlin, also dort, wo viele NGOs und Ministerien sind und auch im politischen Berlin, machen wir Anwaltschaft für die Zukunft, weil die Lobby der Vergangenheit ist sehr gut organisiert. Wir brauchen aber mehr Menschen, die sich für die Rechte und auch die Grundlagen der Zukunft engagieren.
Ja, der Hirschhausen war ein sehr beliebter Speaker bei uns auf dem Festival, ne? Also da war die Bühne, ich glaube, so rappelvoll war sie bei keinem anderen.
Und du hättest eine Stecknadel fallen hören können.
Ja, das stimmt. Ja, die Menge hing wirklich an seinen Lippen. Und er hat ja lang gesprochen. Also es war ja wirklich eine lange Keynote. Und es ist ja auch eine gewisse Kunst, Leute wirklich über so eine lange Zeit auch die Aufmerksamkeitsspanne bei sich zu behalten.
Ne? Das will ich jetzt gar nicht irgendwie konterkarieren. Aber also wenn es er nicht kann, dann hätte ich auch nicht gewusst, dass können sollte. Ne? Weil wer natürlich, und ich weiß gar nicht, wie lange ist er im Geschäft? 20 Jahre, 25 Jahre?
Nachdem, was er schon alles gemacht hat. Also ja, schon eine Weile.
Also ich meine, der hat ja wirklich Kabarett, Soloprogramme, Fernsehen, eigene Fernsehshows. Also ich glaube, dass er per se jemand ist, der mit Charisma und hohen Unterhaltungswert und der dich sehr im positiven Sinne vereinnahmt für seine Kommunikation, für seine Information. Mhm. Es hätte mich enttäuscht, wenn es anders wäre. Aber ich muss gestehen, ich habe ihn, also er ist für mich ein Schubladenumbucher. Ich musste ihn wirklich rasant aus der einen Schublade rausholen, also Arzt mit viel Humor, in ein Mensch, der sich sehr viele ernste Gedanken über seine Welt macht, über die Welt, die er hinterlässt, über sein eigenes Wirken, der sich selber in Frage stellt und der jetzt seine Popularität und seine kommunikativen Fähigkeiten nutzt, um andere Menschen mit diesen Problemen und den Fragestellungen und Herausforderungen vertraut zu machen. Mhm. Und das ist schon Bombe. Und da habe ich ihn dann aus der einen Schublade rausnehmen können und in die andere hinein tun können. Oder in viele Schubladen. Ich habe ihn aufgeteilt.
Ganz viele kleine Eckhards.
Ja, ich habe so, kennst du früher noch so aus diesen Kinderküchen, so diese ganz kleinen Auszüge. Also ich habe eben ganz viele kleine Schubladen einsortiert. So wie du mit der Job Description auf Wikipedia.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde den Sprung auch von Gesundheit Mensch zu Planeten gar nicht so weit weg, ne? Also, ich habe auch nochmal geschaut, Mensch Erde hieß sein Buch und da ging es ja wirklich auch viel um das Thema Landwirtschaft und Erde und wie das halt die Grundlage ist, so für unsere Ernährung, wie die Nährstoffe kommen daraus, ist ja irgendwie ein Kreislauf am Ende. Und diese planetare Gesundheit so stark mit der menschlichen gesundheitlich zu verknüpfen, macht ja Sinn. Ist ja eigentlich auch, was Luftqualität angeht etc., irgendwie ein No-Brainer. Und ich finde es eigentlich sehr spannend und cool, dass er sich nochmal eine Ebene weiter oben auch aussucht. Jetzt grinst du mich an.
Hast du jetzt gesagt No-Brainer oder Low-Brainer? Beides wäre richtig.
Ja, das ist ein No-Brainer. Ist ja logisch eigentlich, dass man das machen muss, okay, oder? Das ist eigentlich klar. Das meine ich damit. Hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht.
Das tut mir leid. Ich habe dich zu intensiv angeschaut.
Jonas, mit deinem leichten Grinsen da verunsicherst du mich, Dirk. Nee, aber ich finde es gut, dass er das nochmal aufmacht. Hier, tun nicht den Planeten auch retten für den Planeten, ne? Mhm. Sondern wir retten irgendwie die Lebensgrundlage des Menschen so. Also der Planet wird auch sein Ding nachmachen, nachdem wir alle planetaren Grenzen überschritten haben und unsere Lebensgrundlage zerstört haben. Es geht ja allein darum, die Menschheit zu retten und nicht irgendeinen Planet zu retten.
Ja, vor allem, er trägt ja damit auch das Problem in der Ecke, in die Menschen die letzten Jahre ja sehr gut auch gelernt haben zu leben, ne? Also grundsätzlich, glaube ich, ist in unserer Gesellschaft, ist bei uns Menschen Egoismus und Egozentriertheit größer geworden. Das ist allein so an einem Beispiel erklärt wie WhatsApp oder Messaging, ne? Also früher hat man telefoniert, beide mussten Zeit haben. Beide mussten entscheiden, um 16 Uhr nehmen wir uns eine Viertelstunde und sprechen miteinander. Sind wir fertig mit, also haben wir nichts mehr, ist das Telefonat beendet. WhatsApp bringt uns an den Punkt, dass wir miteinander kommunizieren können, wenn wir Lust haben. Also wir teilen ein Telefonat, das früher 5 Minuten gedauert hat, auf Sprachnachrichten über den ganzen Tag auf. Das hat etwas mit Egozentriertheit zu tun. Ich entscheide, wann ich das konsumieren will und wann ich weiter kommunizieren will. Alles geht um ich, wann ich am besten funktioniere. Und er macht eigentlich etwas ganz Intelligentes. Er sagt, ja, du, wenn du keine Lust hast, ne, so viel Empathie mitzubringen und zu sagen, wir müssen diesen Planeten retten, dass wir eine Zukunft haben, dann sagt er, dann guck aber wenigstens auf dich selber und erkenne, dass die Umstände, die das begünstigen, dazu führen, dass es dir schlechter geht, dass du krank wirst. Mhm. Und damit sind wir wieder bei der Egozentriertheit, wo wir eigentlich viele Menschen heute sehr gut erreichen könnten. Und wenn wir an Achtsamkeitscoaches denken, an Ernährungscoaches denken, also an Menschen, die damit ihr Geld verdienen, mich davon zu überzeugen, dass sie mir das Leben verbessern können, dann ist da eine große Schnittmenge. Und das fand ich super, dass er das erklärt hat. Ja? Ich meine, denken wir an die Top-Treiber für Krebs. Milch, rotes Fleisch, industriell verarbeiteter Zucker. So, ich glaube, da ist schon der Brückenschlag zu seinen Themen da, weil er dann natürlich auch sagt, also A, macht das was mit uns Menschen, aber es bewirkt dann, ne, rotes Fleisch, Rind, Rinderfarmen, große Methanemissionen, Zucker, Monokulturen, ja, da werden jetzt, glaube ich, alle die Landwirte zumindest mal kurz zunicken müssen. Und was haben wir bei Milch? Ja gut, brauchen wir auch nicht drüber reden, da sind wir wieder bei unseren Kühen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, er hat da so einen Sweet Spot aufgemacht. Und er ist halt auch da extrem glaubwürdig. Also das stelle ich nicht in Frage, ne? Also wenn ein Dr. Med mir erklärt, was da Phase ist, dann habe ich erstmal keinen Grund, das in Frage zu stellen.
Ja, und sind wir im Zweifel halt wieder beim Storytelling vom Herrn Schellenhuber, ne? Also das macht er halt auf. Es ist ja egal, wie rum die Leute überzeugst, warum sie es jetzt anders machen, so egal, warum du jetzt keine Milch mehr trinkst, ob das für deine Gesundheit ist, ob es fürs Klima ist, ob es fürs Tierwohl ist. Hauptsache, du machst das nicht mehr. Also ist ja am Ende der Kuh egal, warum nicht, oder dem Klima. Und ja, finde ich spannend, wie er diesen Spin macht von Gesundheit her.
Wir wollten es eigentlich an einer anderen Stelle einflechten, aber vielleicht ist halt die Stelle dann doch wieder gut. Wir wollten ja auch noch so ein bisschen einen Brückenschlag machen zu, ne, was sind gesündere Produkte, wie entstehen sie und entstehen sie eventuell schon auch zu besseren Kosten letzten Endes. Ich verstehe ja unsere Landwirte, ne? Wir kommen jetzt aus einer Phase, wo die Landwirte die letzten Wochen sehr viel protestiert haben, weil der Staat erstmal für sie relativ unverständlich sie als CO2-schädliche Subventionen einsortiert hat und gesagt hat, dann müssen wir schneiden. Aber das vielleicht unglücklich kommuniziert hat und auch wirklich gar nicht erklärt hat und auch keine Alternativen angeboten hat, Anreize angeboten hat. Aber wir sind natürlich an einem Punkt, wo ich jetzt gerade als Landwirt natürlich dann auch vieles hinterfragen kann und mich eventuell auch auf zu anderen Themen machen kann. Und wenn ich das so erklärt bekomme, wenn mir klar wird, was meine Produkte, die zwar natürlich sind, aber gegebenenfalls in einem Überkonsum oder in einem viel zu großen Konsum oder in einem falschen Konsum dazu führen, dass es Menschen und der Umwelt schlechter geht, dann glaube ich, kann ich viele Dinge auch ordnen und noch besser verstehen, wie groß mein Einfluss als Landwirt ist. Und das finde ich toll, weil die Landwirte haben die letzten Wochen genau das mal wieder gezeigt und auch vielleicht auch wieder gelernt für sich, diesen Brückenschlag zu finden, um vielleicht dann auch andere Produkte zu finden, die besseren Nutzen stiften und gesund sind, noch gesünder sind.
Ja, Landwirtschaft,
ich weiß, dein Leib- und Magenthema, ne?
Ich fand das eine sehr, sehr schwierige Phase jetzt tatsächlich, die ganzen Streiks. Und ich glaube, da ist jetzt wahrscheinlich auch der falsche Ort, um da jetzt zu tief einzusteigen. Aber es ist ja auch ein hausgemachtes System und ein hausgemachtes Problem. Also über Jahrzehnte. Das Problem hat ja jetzt nicht gestartet, wo wir jetzt die Dieselsubvention für die eingestellt haben, sondern wir haben das System für die Landwirtschaft und die Ernährungswende ja wahrscheinlich die letzten 40 Jahre halt schon in eine falsche Richtung gestellt. Aber auch da gehen wir in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf ein.
Dazu, liebe Kinder, in der nächsten Episode mehr.
Richtig, richtig. Stay tuned. Nee, aber wir enden jetzt noch mit einem Zitat vom Herr Hirschhausen. Der darf nochmal was sagen.
Nochmal direkt an jeden, der das sieht hier. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Das Wichtigste, was ein Einzelner tun kann, ist nicht alleine zu bleiben. Und deswegen sucht euch Allianzen quer durch den Garten, in der eigenen Familie, in der Straße, in der alten Clique, in der WhatsApp-Gruppe und guckt, wo jeder sich ein Stück weit bewegen kann. Und wir haben eine historische Aufgabe und ich möchte, wenn ich sterbe, nicht das Gefühl haben, ich habe mich dümmer gestellt, als ich bin. Und deswegen eben jetzt ist es ernst, aber nicht hoffnungslos. Wenn das hängen bleibt, dann sind wir schon mal mehr.
Haben wir einen ganz ernsten Statement mit Schellenhuber gestartet und mit einem etwas hoffnungsvolleren Statement von Eckhard von Hirschhausen kommen wir jetzt zu einem Ende.
Dem gibt es absolut nichts hinzuzufügen.
Nee, genau. Macht's, wie Eckhard sagt, sucht euch Allianzen, tut's, kollaborieren, kommt gemeinsam bei uns zum Festival, findet Kollaborationen rund ums Festival und nur gemeinsam können wir andere Menschen befähigen und die nachhaltige Transformation auch bewältigen.
Ich kann nicht mehr dazu sagen, außer du hast vollkommen recht. Und war schön, nochmal auf diese Beiträge zu schauen, so in der Retrospektive, zu sehen, dass sie so trotz dessen, dass die Erde irgendwie sich 5 Monate weitergedreht hat, eigentlich an Aktualität nichts verloren haben, im Gegenteil vielleicht sogar eher noch an Brisanz gewonnen haben. Und insofern schön, ja, da freue ich mich schon auf den zweiten Teil unseres Rückblicks.
Dann danke dir für deine Zeit heute, Dick. Und ich danke euch fürs Zuhören.
Bis dann.